Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer Weihnachtsausgabe von Emovotion. Herzlich willkommen. Ja, wir plaudern heute ein bisschen über dies und das.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Heute mit dabei unsere Weihnachtselfe Julia Maulhardt. Grüß dich.
Hallo.
Und Wolfgang Paul, unser, warte mal, Weihnachtsgnom, gibt es sowas? Nee, ne?
Gnom, also immer auf die Kleinen.
Ja, das tut mir leid. Grüß dich, Wolfgang. Hi. So, herzlich willkommen. Das ist die Weihnachtsausgabe und ich sag's jetzt schon mal vorneweg, in den nächsten zwei Wochen gibt's keine Ausgabe von uns, außer ich vermisse das so sehr, dass ich vielleicht zwischendurch mal so 10 Minuten, Viertelstunde irgendwas sende. Aber geht mal davon aus, dass es die nächsten zwei Wochen keine neue Folge gibt. Wir machen eine kleine Weihnachtspause, weil wir wollen ja auch ein bisschen Weihnachten feiern, ein bisschen uns zurücklehnen, einmal durchschnaufen und ja, apropos durchschnaufen, Dunkelflaute ist gerade das große Thema. Wir hatten ja eine Wetterlage, bei der es weder Wind gab noch Sonne. Es war grau in grau bei ziemlicher Windstille. Julia, da spricht man ja von Dunkelflaute. Ist das die richtige Definition, wenn ich sage, also es muss dunkel sein, also grau in grau, keine Sonne und es muss windstill sein?
Das gibt der Name her, aber wir haben ja immer noch andere Energien, die auch bei Dunkel und bei Windstille sozusagen funktionieren. Deshalb, also das ist ein bisschen hochgegriffen tatsächlich. Begrifflich mag das richtig sein, aber letztendlich haben wir alle unseren Strom gehabt und sind, glaube ich, im Elektroauto auch nicht liegen geblieben.
Naja gut, aber man möchte ja von diesen anderen Energieformen weg. Also jetzt natürlich kann man jetzt, wenn dunkel ist und keine Sonne ist, kann man und kein Wind, dann kann man natürlich sagen, ja gut, dann werfen wir halt unsere Kohlekraftwerke an. Da wollen wir ja weg davon. Also was ist, wenn in Zukunft, also sagen wir mal in 15 Jahren, wir umgestellt haben auf Solarenergie, Wasserkraftwerke und so weiter und so weiter, also regenerative Energien, und wir kommen dann wieder in so eine Wetterlage, wie wir sie hatten, eben dunkel und Flaute. Dann haben wir ja nichts mehr, was wir machen können, um da auszuweichen. Oder sehe ich das falsch?
Also wir können ja unsere mobilen Autos als mobile Speicher mal sehen. Also gar nicht fahren. Wir fahren ja auch wahrscheinlich jetzt in der Zeit, also Januar, Februar ist ja auch so eine klassische Zeit, wo nicht ganz so viele Leute unterwegs sind, weil es schlechtes Wetter ist und eben auch das Problem ist, dass man vielleicht sowieso am allerwertesten vielleicht doch mal lieber zu Hause bleibt aufgrund von Witterungsgeschichten. Also den haben wir, den können wir nutzen und wir bauen natürlich sukzessive, während wir die einen Sachen abbauen, die anderen auf. Das heißt, wir nehmen andere Medien, in denen wir das natürlich speichern können, was wir vorher mal bekommen haben. Also das, was wir im Sommer haben, müssen wir saisonal einfach rüberkriegen in den Winter und über den Winter hinweg. Und da müssen wir eben über andere Themen reden, wie Biomasse, wie eben auch tatsächlich Wasserstoff als Speichermöglichkeit, über intelligente Netze, die einfach bestimmte Mengen von A nach B kriegen, also das, was im Netz ohnehin schon ist, dann auch an die richtige Stelle kriegen.
Da gibt es viele Lösungen. Wir liegen ja derzeit bei 60% Anteil von regenerativen Energien dieses Jahr, ungefähr plus minus. Ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen unter 60 sinken, weil wir jetzt einfach Dezember haben und jetzt nicht mehr viel regenerative Energie dazukommt. Aber wenn wir darüber sprechen, wie wir das in 10, 15 Jahren haben, kann ich mir aber auch vorstellen, dass man eben sagt, so wie du gesagt hast, dann Speicher brauchen. Aber da frage ich mich, was für Speicher? Könnte man dann eventuell, Wolfgang, einfach die ganzen Batterien, die ja dann auch auf den Markt kommen, aus den Autos heraus in 10, 15 Jahren, könnte man dann sagen, okay, wir speichern die Energie auch in Batterien, in großen Batterieparks und nutzen das dann später, wenn wir es eben brauchen. Wäre das eine Möglichkeit, denkst du das?
Ich denke, wie Julia gesagt hat, das ist eine Möglichkeit. Wenn man aber die reinen Zahlen anguckt, dann sind das immer nur, ich sag mal, kleine Elemente des Ganzen. Wir haben einen Strombedarf hier in Deutschland von 515 Terawattstunden. Und wenn man jetzt guckt, wir haben 2,5 Millionen Autos, also das recherchiert natürlich immer so ein bisschen nach, kann man selber auch gucken. Die bringen dann jetzt im Moment 0,1 Terawattstunden. Daran sieht man schon genau das, was Julia gesagt hat. Die Zukunft der Technologien wird, ich sag mal, eine breite Fläche bieten von vielen neuen Technologien. Ich habe gesehen, es gibt Dinge, dann wird man Steine, das sind so Elemente von schweren, ja, die sehen aus wie Blöcke, die werden hochgefahren auf eine bestimmte Ebene, wie in so einem Hochhaus, und die kann man auch nutzen. Wir werden viele Technologien sehen, die wir bis jetzt vielleicht gar nicht in der, in diesem Umfang auf dem Radar haben, aber diese Unterschiedlichkeit dieser Masse, Erdwärme, gute Verteilung, Überstrom vorher wegzunehmen, wir kriegen ja nächstes Jahr Smart Meter, wird in Deutschland angeboten, sofern die Chinesen wieder uns die Technologie dazu liefern, ne? Meistens kommt es ja alles, was wir kaufen, mittlerweile aus Fernost. Aber genau diese intelligenten Dinge, Strom vielleicht in Zukunft auch aus Sonnenländern zu holen, aber all diese Fragmente zusammen werden 100% das sichern, dass wir nicht mehr über dieses komische Wort Dunkelflaute reden, was meines Erachtens sowieso nur eine Verschleppung ist, wie bei Technologieoffenheit, Abstand zu nehmen und nicht fixiert zu sein. Ich glaube, einer der YouTuber hat es ja auf den Kernpunkt gebracht, Technologieoffenheit ist im Prinzip ja nur so eine Verschleierung, nicht zu tun, wohin man will, sondern es wäre ja mehr Technologieentschlossenheit. Ne? Wenn wir jetzt an die Elektromobilität denken, wir sind mittendrin, wir sind schon im Prinzip seit Jahren da drin und wir reden um den heißen Brei. Und so wird das auch meines Erachtens um den Energien gehen. Wir haben eine Ausrichtung, wir haben bestimmt auch die Möglichkeiten und die Technik dazu. Und ich denke, sind viele technische Konzepte wahrscheinlich im Hintergrund in der Mache, genau wie die Batterien. Ne? Wir sehen es jetzt wie Lion, bringt eine Batterie raus, die wahrscheinlich die nächste Generation mit endlich den 1000 Kilometer auf den Markt bringt. Ne?
Und das glaube ich erst, wenn es wirklich tut. Ja, es wurden schon so viele Batterien angekündigt, die dann nicht gekommen sind.
Ja, deswegen, aber bei den Chinesen, Jerome, haben
wir
gelernt, die sind sehr konkret. Ja. Die haben eine Entwicklungszeit unter 18 Monaten im Autobau. Die sind schnell. Wenn die was ankündigen, dann kann man drauf gehen, BYD oder Cuttle oder jetzt V-Line, dieses Start-up unter, glaube ich, in Kooperation mit Cuttle oder wer auch immer, so, dann wird das kommen. Und dann ist die 1000-Kilometer-Grenze genauso, die man nie auf dem Schirm hatte, nie immer, also diese Diskussion, ich muss 1000 Kilometer durchfahren, da haben wir noch eben darüber gesprochen im Vorfeld, Julia, die wird hoffentlich ad acta gelegt, dann werden wir natürlich uns um eine neue Dinge kümmern müssen, der Kritiker, die dann 100% eine neue Argumentation haben.
Ich wollte noch zwei Punkte reinbringen, also wir sehen ja gerade das Thema flexible Strompreise, also wir laden dann, wenn tatsächlich Energie günstig ist, am Markt ist, mit einem, ich sag mal, Bonus, den wir dann bekommen, weil wir eben uns für die flexiblen Strompreise entschieden haben. Also das kann natürlich auch jetzt der Nachteil sein, ne? Wenn wir jetzt einen flexiblen Strompreis hat, kündige ich den gerade natürlich. Das sehe ich jetzt reihenweise bei Leuten, die das haben, weil sie einfach sagen, okay, ja, ich muss eben auch bei flexibel die hohen Strompreise jetzt gerade zahlen. Also das hat nicht nur Vorteile, das hat eben auch den Nachteil. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch das Thema bidirektionales Laden. Ne? Also wir speichern Dinge dann wieder zurück, sofern das Finanzamt und die Versicherung langsam mal dahinter kommen, dass das irgendwie auch ein Geschäftsmodell sein kann und die Technik in den Autos verbaut ist. Also insofern, das sind ja verschiedene Aspekte, die immer noch irgendwo eine Möglichkeit haben. Und ich glaube auch, wir hatten ja mal, ne, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass wir so Gasknappheit haben. Das ist noch gar nicht so lange her gewesen. Da haben wir auch versucht, erstmal mit Verringerung des Bedarfs. Ja, also jeder versucht irgendwie nochmal vielleicht nur einmal in der Woche zu duschen oder nicht jeden Tag zu duschen. Die Energiemenge, die wir brauchen, einfach auch runterzukriegen. Das sollten wir bei Strom auch hinkriegen können. Also
ich dusche alle zwei Wochen, also öfter dusche ich ja sowieso nicht, ja, insofern. Gut, dusche ich halt alle vier Wochen.
Nein, man riecht es.
Nein, aber Spaß beiseite. Also wenn wir versuchen, eben nicht den 17. Außenstrahler noch irgendwo zu haben, sondern den vielleicht mal abzuschalten oder den halt möglichst energiesparend umzustellen, den wir ohnehin schon haben, das ist natürlich so ein Punkt, wo wir anfangen müssen, erstmal die Energiemenge in Summe tatsächlich in den Griff zu kriegen und etwas weniger zu haben. Denn das, was wir nicht verbrauchen, müssen wir ja auch nicht erzeugen oder irgendwo hin transportieren oder wo verteilen. Das ist der erste Punkt, den wir sowieso in Angriff nehmen müssen.
Gut, ich meine, dass wir alle sparen sollten, ist klar. Trotzdem, seien wir auch ehrlich miteinander, machen das viele eben nicht. Ich habe zum Beispiel alles auf LED umgestellt in meinem Haus. Da ist nur noch LED, aber dann muss man trotzdem immer sagen, okay, auch wenn ich das Zimmer verlasse, schalte ich das Licht aus. Auch wenn es LED ist und eigentlich sehr wenig verbraucht, weil sonst verbraucht man doch wieder mehr, als man eigentlich sollte. Aber ich habe ja bei mir zu Hause habe ich ja eine Solaranlage mit 7,13 Kilowatt Peak und ich habe eine Batterie mit 7,5 Kilowatt. So. Und ich bin im Sommer also komplett autark. Also ich bin dabei 96, 97%. Autarkie und das auch nur, weil er immer halt Strom reinsaugt, wo er eigentlich nicht bräuchte. Aber im Winter, jetzt gerade im Moment, im Dezember, ist es halt schwierig tatsächlich. Ich versuche dann natürlich auch so gut wie es geht über die Runden zu kommen, aber ich merke natürlich, klar, es reicht einfach nicht, was die Energie betrifft. Das ist jetzt im Kleinen klar. Natürlich könnte ich mich jetzt noch ein Windrad in den Garten bauen, was nicht viel Sinn machen würde, weil ich hier fast keinen Wind im Tal habe. Oder ich könnte mir irgendwie, was weiß ich, ein Wasserkraftwerk bauen oder keine Ahnung. Also ich könnte noch was anderes machen, dann wird es wahrscheinlich reichen. Geht aber alles nicht. Und wenn ich mir jetzt die Bundesrepublik Deutschland anschaue, wir brauchen ja unfassbar viel Energie. Also es geht ja gar nicht mal so sehr um unsere Haushalte, jetzt mal vom Heizen abgesehen, aber Stromhaushalte, sondern es geht ja auch um Firmen, die enorme Mengen Strom verbrauchen. Und da kann ich mir das schon vorstellen, dass es auch in Zukunft wird, schwierig wird, diese Energie einfach so zu decken. Wenn wir irgendwann mal die Kohlekraftwerke nicht mehr haben, wenn wir die Gaskraftwerke nur noch in der Hinterhand haben oder gar nicht mehr haben, ich weiß nicht, was da geplant ist, wäre dann noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, das, was wir jetzt sowieso schon tun, nämlich nicht den Strom aus Frankreich zu nehmen, von den Kernkraftwerken, weil der ziemlich teuer ist, by the way, deswegen nehmen wir ihn ja nicht. Nicht, weil wir irgendwie Umweltschutz oder was auch immer, sondern einfach, weil der Strom aus Frankreich teuer ist, sondern wir nehmen ja den Strom aus Norden, also aus Norwegen, Dänemark und so weiter. Könnten die uns über so eine Dunkelflaute helfen? Weil da ist ja, glaube ich, viel mit Wasserkraft.
Also ich war ja neulich erst in Oslo tatsächlich und habe auch mit einem Energiekonzern da gesprochen. Und die sagten, ja, das ist gut und schön. Wir haben theoretisch für uns genug. Die geben ja also auch Strom nach außen. Also die haben tatsächlich auch die Möglichkeit, mit einem dicken Erdkabel sozusagen uns was auch zu schicken. Was bei denen das Problem gerade ist, dass die natürlich sehr günstigen Strom haben und sehr günstige Tarife. Also wir sprechen unter 5 Cent. Und wenn natürlich die Europäer um die Ecke kommen, sagen die, naja, also ihr verkauft den ja irgendwo vor 40. Also lass uns mal irgendwie 20 oder 30 ne, nehmen. Das könnt ihr, das ist für euch ja noch günstig. So, das führt aber dazu, dass natürlich das Angebot und die Nachfrage ins Ausland geht und die natürlich dann, ich sag mal, not amused sind, dass die ihren teuren Strom teuer nach außen geben und dann irgendwie auch von irgendwem anders wieder günstigen Strom. Also das wird ja dann im Prinzip eine Reise, die eigentlich kein Ende hat, diesen Dominoeffekt einfach mal zu stoppen. Und ich glaube, also wir haben ein Stromnetz, was ja auch in Europa funktioniert, ne? Also das sieht man ja auch, dass eben über Grenzen hinweg das auch klappt, aber dass man erstmal, wie du das hier eben in deinem Privaten auch gesagt hast, erstmal versuchst, dass du selbst eigentlich deine Energiemenge sozusagen erzeugst und verbrauchst. So, da müsste man als erstes gucken, ob das funktioniert. Eine Firma wie VW, die ja sowieso jetzt auch eigene Kraftwerke schon haben, ja, müssen natürlich auch nochmal anders dafür sorgen, als jemand, der jetzt in Anführungsstrichen zur Miete irgendwo wohnt oder vielleicht auch ein nicht so energieintensiven Betrieb hat, wo man einfach sagt, naja gut, dann hole ich mir eben das aus dem Netz, egal woher es kommt, das erzeugt jemand anders und das ist nicht mein Thema. Ja. Aber da muss man so eine Balance finden, die ja auch heute schon funktioniert, also auch Glasmanufakturen, ne? Also auch die haben ja natürlich einen riesen Energiebedarf, die machen ihre Hochöfen ja auch nicht aus, sondern die lassen die einfach auch durchlaufen. So, das ist halt auch ein Moment, wo man dann wirklich gucken kann, ob man das wirklich aus dem Ausland holt. Also ich bin jetzt auch kein Freund, ein dickes Erdkabel nach Norwegen zu legen, um da den Markt kaputt zu machen.
Ja.
Das funktioniert einfach nicht.
Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt auf mein Handy, wie das jetzt im Dezember tatsächlich aussieht mit der Selbstversorgung. Ich bin bei 62% jetzt im Dezember. Also gar nicht mal so schlecht. Mehr als die Hälfte meines Stroms nach wie vor habe ich selber produziert. Ich habe eine Bilanz von minus 19,5 Kilowattstunden. Das heißt, ja, um die 20 Kilowattstunden habe ich aus dem Netz gezogen. Nee, stimmt nicht ganz. 33 Kilowattstunden habe ich rausgezogen. Also es funktioniert selbst im Winter gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, wir können festhalten, wir haben noch einen ziemlich langen Weg, bis wir so Dunkelflauten und so tatsächlich regenerativ ausgleichen können und vielleicht brauchen wir auch ein Stück weit.
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht?
Ich glaube nicht. Nein. Guck mal, diese Prognosen immer. Du, erinnert euch mal zurück, dass immer gesagt wurde, Elektroauto, das dauert noch 10 Jahre. Dann haben wir gesehen, wie schnell die Entwicklung war. Dann kam das erste Auto, dann kam, klar, dauert alles insgesamt lang. Aber diese Zyklenzeiten, ich weiß nicht, ob ihr diese Kondratjew-Zyklen kennt von diesem Russen, der mal gesagt hat, in diesen Entwicklungszeiten der Menschheit, ne, Steinzeit bis Raderfindung und dann Industriezeitalter und Dampfmaschinen und so weiter, Da war immer eine Zwischenzeit von 60 Jahren, glaube ich, hat er irgendwann mal so festgestellt. Wenn wir jetzt KI alleine nur nehmen, diese Entwicklung, dann können wir jetzt schon prognostizieren, dass sich diese Entwicklungszeiten in dieser Menschheit in den Technologien wahrscheinlich immer nicht nur halbiert. Ich weiß gar nicht, wohin das führt. Gibt ja keine Aussage. Da können wir sagen, die sind relativ schnell. Manches ist so schnell. Wir haben das ja gesehen, die Ladeinfrastruktur. Wie viele gesagt haben, das dauert jetzt noch mindestens, immer höre ich immer so, das dauert noch 10 Jahre. Das nächste, wenn man über irgendwas spricht, das dauert 10 Jahre. Jetzt haben wir gesehen, in 2 Jahren, der Aufbau, wir haben allein in der Stromerzeugung jetzt gesehen, der erneuerbaren Energien, ich habe es eben noch gelesen, 4% schon allein, ich glaube, in der letzten Zeit nur oder in diesem Jahr zugelegt. Das geht rasant schnell. Wir unterschätzen diese Entwicklung mittlerweile. Und ich glaube, genau wie ich eben gesagt habe, ich bin eigentlich voll davon überzeugt, diese Stromspeicherung, wir reden nicht nur von Akkus. Wie gesagt, das, was du gesagt hast, Julia, Wege to Grid, Wege, das macht, wie gesagt, im Moment gerade bei 2,5 Millionen Autos 0,1 Terawattstunden aus. Jetzt werden die Kritiker sagen, siehste, habe ich doch gesagt, wir haben 515 Terawattstunden an Strom benötigen wir für inklusive der Industrie. Wir haben 0,1 von den Autos, also vergesst eure Elektroautos. Darum geht's nicht. Wie gesagt, wir müssen Aspekte, und ich glaube, das sagt auch Quaschning und alle, die in den Themen sehr, sehr tief drin sind, tiefer als wir alle zusammen, die werden sagen, dass es einfach ein Angebot gibt von verschiedenen Dingen, die das füllen. Und das wird dann irgendwann, wenn man den Grundstein einmal gelegt hat, wir hängen ja eher, ihr habt es ja selber gelesen, mit den eingereichten Unterlagen für Speicher. Da liegen 618 Megawattstunden an Speicher den Ämtern vor. Dann sagen die auch, das dauert wahrscheinlich noch Monate. Die befürchten ja schon Jahre. Ne? Wir reden von Abbau der Bürokratie und die brauchen dann jahrelang, für eine neue Technologie aufzubauen. Wenn wir aber hier schon sehen, wie enorm die Speichertechnologie hier zunimmt, in der Akku, dann können wir sagen, Erdwärme kommt dazu, was du sagst, geringerer Verbrauch, Sparpolitik, ein intelligentes Strommanagement. Das wird alles dazu helfen, dass wir überhaupt später nicht mehr über dieses dumme Wort Dunkelflaute reden, ja, was man sagt, wie gesagt, eine Verhinderung ist von der Technologie als Kritikpunkt. Das funktioniert ja alles so nicht, dieser berühmte Satz, sondern wir müssen gucken. Und ich bin überzeugt, ich weiß nicht, ob ich euch da mitnehmen kann. Ich bin da sehr euphorisch, dass es ziemlich schnell weitergeht.
Wolfgang, also, dass wir die Ideen haben, wie wir das machen, das Problem lösen können, da sind wir, glaube ich, d'accord. Also da gibt es viele Ideen und viele verschiedene Ideen. Und was eben am wirtschaftlichen ist, wird sich auch durchsetzen. Da sehe ich jetzt nicht das Problem. Wo ich eher das Problem sehe, ist in 2 Punkte. Wir werden wahrscheinlich im Februar eine deutlich konservativere Regierung haben. Das wird auch eine Rolle spielen. Und zweitens, wir müssen ja jetzt diese Innovationen, die wir im Kopf haben, müssen wir auch umsetzen. Du hast gesagt, die Ladesäulen haben sich schnell entwickelt, gebe ich dir recht. Also ich sehe es jetzt gerade bei mir an der A81, wird gerade in Empfingen, das ist eine Autobahn hinter Horb Richtung Bodensee, wird gerade ein ENBW-Ladepark komplett neu gebaut. Außerdem hat Shell an der Tankstelle 4 Ladesäulen mit jeweils 300 kW hingebaut. Sind noch nicht freigeschaltet, aber die leuchten schon. Also da handelt sich da auch nur noch um Tage, wenn sie nicht vielleicht schon inzwischen laufen. Da tut sich was und wir wissen auch selber, wenn wir reisen durch Europa, haben wir 0,0 Probleme, was Ladesäulen betrifft. Denn mit Tesla unterwegs bist du sowieso nicht.
Darf ich das noch anmerken? Ja. Wir hatten ja einen Tobias Wagner.
Ja.
Und alleine, was der in der kurzen Zeit gezeigt hat, wo heute noch Spediteure,
der E-LKW, ich
mit einem Spediteur, das wird nie funktionieren. Jetzt sind die auf den Messen, der Tobias Wagner ist über 25.000 Kilometer, sogar geht es bis Andalusien
gefahren.
Ja. Und klar ist das nicht perfekt, da redet er nicht von. Aber wir haben jetzt LKWs, Volvo, der Actros mit einem Paket von 618 Kilometern, 550 Kilometer Reichweite. Also,
aber nochmal, die Ideen sind da und auch die Menschen, die das machen wollen, sind da. Das ist nicht das Problem. Problem ist aber auch ein politisches. Also wir brauchen zum Beispiel eine Stromtrasse von Nord nach Süd, weil wir im Norden viel Strom haben und im Süden den Strom brauchen. Gerade auch in der Automobilindustrie zum Beispiel. So, das muss gebaut werden, früher oder später. Dann haben wir das Problem eben Investitionen. Also das Ganze kostet erstmal Geld. Also wenn ich ein Windrad hinstelle, dann kostet das Windrad erstmal Investitionen, kostet Geld. Alles, was wir bauen müssen, neu bauen müssen, und das ist ja einiges, Speicher, Batteriespeicher, was weiß ich, das kostet ja erstmal Geld. Das wird also erstmal die Preise, denke ich, verteuern, bevor es dann, wenn es dann aufgebaut ist, deutlich günstiger werden wird. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass die Bevölkerung da einfach nicht mitspielt, sondern dass sie sagt über die Politik, ja, nee, also Umweltschutz ist ja schön und gut, aber der Strompreis soll jetzt bitte schön nicht auf 40 Cent klettern, sondern soll schön bei 30 bleiben und das trage ich nicht mit. Das heißt, das könnte das Ganze bremsen insgesamt und das ist meine Befürchtung. Nicht, dass wir es nicht könnten, wir können das auf jeden Fall und wir haben die Ideen und wir haben den Platz und so weiter und so weiter. Aber ich sehe es ja schon, in Horb, wo jetzt wieder die Diskussion um ein Windrad losgeht. Ja, das darf man nicht in den Wald bauen, der arme Wald. Bla 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 blub. Ja, und mähen dann ihren Rasen alle zwei Tage. Das ist dann aber umweltfreundlich, aber wenn ich den Wald da abholze für ein Windrad, das geht gar nicht. Also du siehst, die Menschen sind da einfach schwierig, finde ich, insgesamt als Menschenmasse. Julia.
Ja. Du hast zwei Aspekte reingebracht. Einmal die politische Entwicklung, die jetzt demnächst passieren wird, ohne jetzt das Wahlergebnis natürlich voraussagen zu können. Aber wenn ich vergleiche das mit Donald Trump, der kommt und geht. Ne? So, was wir, also der Welt ist es egal, wie konservativ Regierungen sind. Die Welt holt sich einfach das, was sie von uns Menschen braucht und nimmt uns unseren Raum. Punkt. So, und irgendwann, also wir sehen es ja, ich sag mal, bei einer Vollkaskoversicherung, die wir jetzt irgendwie mit Elementarschäden irgendwie versehen haben, da steht dann einfach in der Versicherungsbedingung drin, das wird teurer, weil Extremwetter zugenommen haben, weil dies und jenes und so. Und dann, also ob das Regierungen gut finden oder nicht, sie kommen nicht drum rum, dass die Physik und der Klimawandel einfach trotzdem weitermacht. Das ist ein Punkt. Und Punkt zwei, es gibt auch jetzt unabhängig von Deutschland ja noch die EU oder andere Organisationen, die noch oben drüber sitzen, wo man einfach tatsächlich überlegt, dass man Beschlüsse macht, die Nachhaltigkeitsberichtspflichten einhalten lassen müssen. Also große Konzerne müssen Nachhaltigkeitsberichte machen. Nicht nur, dass sie den Bericht machen und Daten sammeln, sondern sie müssen ja dann auch ihr Budget irgendwann runterdrücken an CO2, an anderen Themen. So, und egal, was die Regierung erzählt, sie muss ja die europäischen Dinge in nationales Recht runterbrechen und umsetzen. Da kommen die gar nicht drum rum, ob das jetzt eine Flotte ist für Kommunen, die ich einsetzen muss, oder ob ich, keine Ahnung, irgendwie beim Kraftfahrtbundesamt plötzlich nur noch Autos zugelassen kriege, die so und so viel Kilometer elektrische Reichweite vorweisen müssen oder. So, also das ist ja alles im Gange. Ich sag mal vorsichtig, eine Regierung kann das jetzt vielleicht für 4 bis 5 Jahre wieder blocken und ein bisschen verzögern. Ja, letztendlich ist es so. Aber das macht in Summe, in der Zeitspanne, in der wir reden, nämlich nicht über 4, 5 Jahre, sondern über 100 Jahre und über Wasserpegel, die uns irgendwann bis zum Hals stehen, ist das ein Fliegenschiss, hätte ich beinahe gesagt. Entschuldigung, wenn ich so ausdrücke, aber dass ob eine CSU-CDU-Konstellation dran ist. Also ich weiß nicht, unter wie vielen schlimmen Verkehrsministern ich schon Elektromobilitätsberatungen gemacht habe. Ja, so. Es ging trotzdem irgendwie voran, weil in dem Ministerium diese nationale Leitstelle für Elektromobilität einfach trotzdem Ladeinfrastruktur aufgebaut hat. Egal, ob das jetzt eine Ausschreibung ist für LKW-Ladenetze oder ob das ein Schnellladenetz ist oder so. Das ist unabhängig von irgendeinem Verkehrsminister, unabhängig von einer Couleur, sondern das sind einfach Umsetzungen, die aus dem europäischen Recht in nationales Recht umgemünzt werden müssen. Punkt.
Ja, ich sehe das nicht ganz so optimistisch, weil ich auch die Befürchtung habe, dass auf europäischer Ebene das auch noch gebremst wird, weil da die Rechten ja auch immer weiter nach vorne kommen. Aber das werden wir sehen in den nächsten Jahren. Ich würde da gerne jetzt auf diesem Thema einen Punkt machen. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang drüber reden. Aber wir haben noch ein paar andere Themen. Denn es sind die neuen Zulassungszahlen wieder da vom Kraftfahrtbundesamt, vom KBA. Und das ist ganz interessant, finde ich, der ein oder andere Aspekt. Also zunächst mal, es gab im November in Deutschland wieder 35.167 Neuzulassungen, elektrisch, rein elektrisch. Das finde ich schon mal super. Das sind allerdings 22% weniger als im Vorjahr im November. Da muss man allerdings sagen, das war so die Endrallye damals. Da sollte ja der Bonus, glaube ich, gesenkt werden. Der wurde aber dann ganz gestrichen. Aber die Leute dachten, okay, schlagen wir nochmal zu. Und sie haben auch richtig gedacht. Deswegen eben 22% minus zum Vorjahr. Muss man nicht so ganz ernst nehmen. Der Marktanteil der elektrischen am Gesamtmarkt war bei 14%. Also das stagniert mehr oder weniger leider immer noch auf niedrigem Niveau. Was ja wirklich erstaunlich ist, weil in vielen anderen Ländern steigt es steil. Ich will gar nicht von Norwegen reden, wie hoch das da ist. Ja, muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Aber jetzt schauen wir uns nochmal an, welche Fahrzeuge verkauft worden sind in Deutschland. Und man hört ja immer das Gejammer von VW und BMW und Mercedes. Aber was die Elektroauto-Zulassungszahlen betrifft, sind die ziemlich weit vorne. Zumindest in Deutschland. In China ja nicht, aber in Deutschland, da sind sie ganz weit vorne. Das meistverkaufte Auto, elektrische Auto in Deutschland war wieder der Skoda Enyaq mit 9% Marktanteil und über 3000 verkauften Einheiten. Das kennen wir schon, das hatten wir auch schon in den letzten Monaten. Was ich aber ganz interessant finde, ist der Erfolg des VW ID.7. Ist ja ein relativ großes und auch nicht ganz günstiges Auto, wird aber verkauft offensichtlich wie geschnitten Brot, immerhin 2613 Einheiten, 7% Marktanteil. Das finde ich schon gewaltig viel und es freut mich, weil der Volkswagen ID.7, auch wenn ich ihn selber noch nicht gefahren bin, aber man hört so, das ist ein wirklich tolles Auto, habe ich mir sagen lassen. Vor allem sehr, sehr sparsam und ja, ich sage jetzt mal VW-Qualität, was die Spaltmaße betrifft, also kommt offensichtlich gut an. Dann kommt der Cupra Born mit 5% Marktanteil, 1907 und dann erst, und das sind jetzt alles deutsche Fahrzeuge gewesen, also 1, 2, 3 und 4, alles deutsche Fahrzeuge und erst dann an fünfter Position kommt ein ausländisches, wobei es auch in Deutschland gebaut wird, nämlich das Tesla Model Y mit 5% Marktanteil und 1769 Einheiten. Und dann geht's wieder deutsch weiter. Mercedes-Benz EQA, BMW i4, Mini Cooper SE, Volkswagen ID.3, BMW i5, BMW iX1, Mercedes-Benz EQB, der Audi Q4 e-tron, der Mercedes EQE, der Audi Q6 e-tron, dann kommt der Porsche Macan, dann kommt der Volkswagen ID. Buzz mit 2% und 621 Einheiten und dann erst kommt das erste chinesische Fahrzeug auf Platz 18 und zwar der Smart Hashtag One auf Platz 18 mit 2% und 545 Einheiten, die verkauft worden sind, dann kommt der Porsche Taycan und am Schluss auf Platz 20 der Hyundai Kona mit 446 Autos. Also man sieht im Moment auf dem deutschen Markt von den Chinesen tatsächlich, gerade im Moment zumindest, nicht sehr viel. Das hat mich erstaunt. Der ID.7 auf Platz 2 hat mich erstaunt, weil es ja wie gesagt ein relativ großes Auto ist. Ansonsten wenig Überraschungen, oder Wolfgang? Wie siehst du die Zahlen?
Die Zahlen sehe ich als positiv, wenn die für den Markt sind. Ich gucke hier gerade, ich habe hier ein was von Stella Lee. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Name sagt
das
mir
ist was. Ja die Vizepräsidentin von BYD, ja, die hier okay. gesagt hat, in China gilt man als altmodisch, wenn man noch einen Verbrenner fährt. Damit will ich auch sagen, dass dies in China ein anderes Bild erzeugt. Ein ganz anderes Bild. Ne? Wir sehen, wir leben immer noch in dieser deutschen Blase und wir glauben daran, dass der Verbrenner immer noch, es gibt ja immer noch Leute, die daran glauben, dass der Verbrenner noch eine Bewandtnis hat. Ne? Auch wie du sagtest, Julia, physikalische Gesetze dagegen sprechen, ja, weil thermische Dinge kann man nicht einfach überlisten. Und die Chinesen haben es erkannt. Die haben irgendwann erkannt, diesen Dreh, ja. Es läuft auch anders.
Ich will dir da dazwischen fahren, weil darüber haben wir ja schon gesprochen, über die Verbrennergeschichte. Was ich aber viel bedenklicher finde in dem Zusammenhang ist, dann wurde auch gefragt, wieso kauft ihr denn keinen VW? Weil es gibt ja elektrische VWs, die man auch in China kaufen kann. Und da ist die Antwort nämlich die gleiche. Weil das kaufen meine Oma und mein Opa ganz und vielleicht genau. noch mein Vater, aber ich kaufe ja. bestimmt kein VW, weil das ist altmodisch. Ja. Und das finde ich noch viel, ja. viel schlimmer. Die kriegen auch ihre Elektroautos ja. im Moment nicht in China verkauft und das ist halt ziemlich bitter, weil nun mal der chinesische Markt der größte Markt ist, ja, im Moment. Und da kann man richtig viel verkaufen, wenn man das Richtige im Petto hat. Und da sind wir offensichtlich an dem Punkt angelangt, wo wir fast nichts mehr verkaufen. Und da spreche ich nicht nur über VW, ich spreche auch über Audi, ich spreche auch über, wobei das gehört zum Konzern dazu, aber ich rede auch über Porsche, ich rede auch über Mercedes, die S-Klasse, ja, die elektrische, wird dort nicht verkauft. Ich glaube, ein einziges wurde verkauft im November. Ein einziges, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Aber die Hersteller haben das ja gesagt, sie möchten sich auf das Premium-Segment fokussieren. Und das war auch vielleicht ein Fehler zu sagen, wir sind nur im Premium-Segment und die Lücke, die sich jetzt erzeugt, 18 Monate Herstellung von einem Auto in China, 36 Monate bis zu Spaltmaßen, ne, wunderbaren Spaltmaßen in Deutschland. Ja, da kannst du dran sehen. Wenn wir darüber reden, wir brauchen einen Kleinwagen, haben die schon zwei, wie den Siegel oder wie bei dem Dolphin. Den bringt man auf den Markt und der ist dann draußen, der ist dann verkäuflich. Das wird ein anderes Bild auf dem Markt geben.
Da sind jetzt ganz viele Aspekte, wo ich gerne einhaken würde. Mhm. Also ich bin den ID.7 schon gefahren, finde den auch total gut. Also es ist ein Volkswagen, ja, es ist ein Volkswagen. Und die Software ist nicht vergleichbar mit einem US-Hersteller oder mit einem Chinesen. Das ist einfach so. Das haben sie auch öffentlich zugegeben. Also das müssen wir nicht weiter diskutieren. Das ist so. Aber der ID.7 hat einen großen Vorteil. Er ist nämlich einer der wenigen Kombis.
Ja.
So, und wir reden immer über Kleinwagen. Ja, die brauchen wir auch.
Das wir brauchen aber auch Kombis, richtig. Ja.
Genau. So, also was hat die Autoindustrie eigentlich in Summe falsch gemacht? Sie haben Autos gebaut, wo sie eine größere Marge haben, wo sie nämlich größere dimensionierte Reifen, was auch immer, verbauen konnten. Wir nennen es einfach mal SUV. Ja, und haben das den Leuten hingestellt und haben gesagt, naja, Kombis bauen wir nicht mehr, ihr müsst jetzt den großen SUV kaufen. So, dann haben die Leute erstmal gedacht, ja, will ich eigentlich gar nicht, ich wollte ja immer ein Kombi haben. So, dann gehen die aus dem Autohaus wieder raus und sagen, okay, dann gucke ich eben mal, das muss ja jetzt nicht unbedingt die Marke sein, oder die Technik, die sind da ja eher leidenschaftsloser. Dann gehen sie auf den Gebrauchtwagenmarkt, wenn sie da nichts finden und sagen, okay, dann nehme ich halt einen Neukauf sozusagen raus und fahre erstmal 5 Jahre entweder mein altes Auto weiter oder ich besorge mir auf dem Gebrauchtwagenmarkt irgendwas. Das ist in Summe so, wenn der Markt nicht das Produkt anbietet, was ich haben möchte. Egal, ob es jetzt eine fehlende Software ist, ob es jetzt ein fehlender Kleinwagen ist oder ein fehlender Kombi ist, die Leute stimmen doch mit den Füßen ab. So. Und suchen sich eine Alternative, wenn sie das im Portfolio nicht finden. Und wenn irgendwer sagt, Mensch, ich bin schon immer, weil mein Großvater das auch gemacht hat, irgendwie Volkswagen gefahren und jetzt gibt es aber für mich nicht das passende Auto für meine Lebenslage, dann muss ich halt woanders gucken. Denn es ist toll, was meine Vorfahren so gemacht haben, aber für mich funktioniert es nicht. Und ich habe Dinge gesehen, wo ich einfach auch jetzt in meinem, ich fahre ja nun auch so ein 9 Jahre altes Auto und denke, okay, ja, das ist natürlich schon vorausgedacht, weit vorher irgendwie schon mit Software und so, aber ich kriege ja aktuelle Software da drin. So. Und ich habe neulich neben einem NIO, was war das, EL6, gestanden, der keine 100 Tage alt war. So, frisch zugelassenes Auto und dann erzählte mir der Besitzer ganz toll, hier, dann habe ich die Software und dann kann ich das einstellen und dann habe ich das und dies und innerlich im Kopf habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt auch mal einen Haken dran, habe ich auch, ja, hey, ich habe ein 9 Jahre altes Auto, theoretisch, ja, ich habe die Massagesitze jetzt nicht. Okay, ja, ich habe die Hardware in den ich habe die 2 Kameras nicht, die jetzt irgendwie das vollautonome Fahren ermöglichen. Ja, das war in dem Moment so, als ich ihn gekauft habe. Okay, aber da sind die Grenzen sehr verschiebbar, weil ich einfach auf einer guten Basis schon aufgesetzt habe mit dem Auto. Dann kommt der Chinese um die Ecke und sagt, okay, ja, wir ziehen erstmal nach, weil den Vorsprung muss ich ja auch erstmal einholen. Und dann gibt es eben auch Firmen, sei es VW, sei es wer auch immer, die mit Software gar nicht groß geworden sind, die jetzt irgendwie sich 3-mal versucht haben an dieser Software irgendwie und selber nicht hingekriegt haben, sich jetzt auch Hilfe holen. Auch das muss man ja lernen als Konzern, nicht alles selber zu machen, sondern eben auch Hilfe anzunehmen. Und dann muss man eben auch überlegen, wo sind denn meine Märkte? Also wie viel verkaufe ich denn wo und wo ist mein relevanter Markt? Und wenn ich sage, ja, ich habe halt noch so viele Verbrenner im Portfolio, ja, dann kann ich in Märkten wie China oder Norwegen halt keine Autos mehr verkaufen. Das muss mir eigentlich dann auch klar sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute da komisch sind, sondern es gibt eben auch Gesetze, die kenne ich im Normalfall. Die sind mit Vorläufen von 3 bis 5 Jahren. Das ist ein Auto in der Entwicklung sozusagen, also ein Zyklus mit Bauen. Ja, also wenn ich das dann nicht verstanden habe, dann hat die Unternehmensführung etwas falsch gemacht.
Genau, da haben wir ja schon in der letzten Folge drüber diskutiert. Quo vadis, Automobilindustrie in Deutschland. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Da haben wir darüber diskutiert. Und jetzt würde ich vorschlagen, Julia, jetzt reden wir noch über deinen Unfall. Und die Herren, die jetzt wieder sagen, ja, Frauen am Steuer und so. Nee, Julia war gar nicht schuld, sondern da ist ein Mann wahrscheinlich da dir voll reingekracht, oder?
Wie war das?
Du warst es nicht, Wolfgang. Nee.
Das war noch weit genug weg.
Ja. Ich war weit genug weg. Was ist passiert, Julia?
Also es ist jetzt nichts Neues gewesen, sondern tatsächlich der Unfall ist Anfang April passiert. Ja. Könnte man sagen, warum reden die denn über so eine alte Geschichte?
Genau, warum reden wir eigentlich über so eine alte Geschichte?
Weil also ein Elektroauto zu reparieren ja scheinbar irgendwie auch Schwierigkeiten mit sich bringen könnte. Jetzt könnte man meinen, naja, fahr doch einfach zu Tesla, lass das Ding da, lass es stehen. Und nein, ich gehe ja immer andere Wege. So, das heißt, ich würde ja gerne die regionale Wirtschaft unterstützen und sagen, okay, ich möchte den Wagen eben auch schnell haben. Ich möchte da irgendwie nicht ein Leihwagen haben, sondern ich versuche das tatsächlich mit heimischen Betrieben einfach mal zu machen. Die Vorgeschichte ist, dass mir beim Querausparken ein Transporter, der geschlossene Scheiben hinten hatte, wahrscheinlich auch keine Rückfahrkamera, sonst hätte er es ja vielleicht gesehen, keinen Einweiser hatte und mir voll auf die Achse gefahren ist. So, Schaden laut Gutachter irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Euro, je nachdem, welches Gutachten man liest. Also, ja, genau, oh Gott. Ich habe zum Glück ein Auto, was man, also Model Y wäre an der Stelle Totalschaden gewesen, muss man dazu sagen, auch wenn der Wert jetzt nicht so hoch ist, aber die Reparaturkosten wären, oder die Reparatur wäre gar nicht möglich gewesen, weil es nämlich ein Tagesteil gewesen wäre. Und da hätte das neue Produktionsverfahren von Tesla, was ja so günstig ist in der eigentlichen Produktion, dafür gesorgt, dass dieses Auto dann vom Markt gegangen wäre und in die Presse gegangen wäre. So, das alte Model S konnte man aber noch reparieren. Und das, was mein Versuch war, zu sagen, okay, ich versuche das ohne Tesla Body Shop, ich versuche das ohne Tesla zu machen, sondern ich versuche das hier in der Region zu machen, führte dann dazu, dass ich verschiedene Firmen, unter anderem auch eine Porsche-Werkstatt, die im Rennsport aktiv ist, also so GT3s, GT4s, was auch immer, repariert und da auch einen hohen Anspruch hat an auch an 700 PS Tesla, da mal sich dran versucht hat. So. Das Schöne ist, was ich festgestellt habe, alle haben gesagt, ja, Tesla, reparieren wir. Alles gut. So, also das war kein von wegen, oh, Elektroauto, scheiße, geh weg, Thema, sondern im Prinzip war es wirklich so, ja, machen wir, kennen wir uns mit aus. Ich sage, wie sieht denn das aus in der Lackiererei mit dem Akku und hohe Temperaturen und so weiter. Ja, also das, was du vielleicht noch von damals kennst, wir haben gar nicht mehr so hohe Temperaturen, wir sparen ja auch Energie und haben jetzt andere, also niedrigere Temperaturen, also alles safe. Naja, wir laden das Auto zwischendurch, wenn es problematisch wird. Alles kein Thema, musst du uns gar nicht mehr erzählen. Total entspannt. So, was natürlich dann schwierig wurde für denjenigen, der dann bei Porsche das Ding angenommen hat, sagte, ja, dann muss ich ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mit meinem Stundensatz da hinkomme, weil habe ich ja noch nicht gemacht. Ja, ich versuche erstmal einen Tester zu kriegen, das Ding auszulesen, mal zu gucken, zu reparieren, Teile zu kriegen und so weiter. Ich dachte, wir fangen sowieso nicht an, bevor nicht alle Teile da sind. Manchmal sieht man ja Dinge nicht, ne, die dann hinten raus noch kaputt gehen. War natürlich auch der Fall, aber was für ihn ziemlich beeindruckend war, dass er sich keinen Tester kaufen musste. Er konnte die Software runterladen. Er musste also nicht irgendwie noch eine gefühlte Million an Vorleistungen wie bei Porsche ausgeben, sondern konnte das eben mit einem relativ simplen Anruf von wegen, ich bin eine Fachwerkstatt, ich brauche, könnt ihr mir gerne so. Ja, natürlich muss der auch ein Abo dafür bezahlen, solange er das nutzt. Ja, alles gut. Aber wenn jetzt kein weiterer Tesla zu ihm kommt, dann kündigt er das Abo und dann ist das gut. Bei Porsche musst du, ich sag mal, 5 Jahre irgendwas unterschreiben und hast diese Kosten an der Backe. Was ihn tatsächlich auch beeindruckt hat, ist, oder was mich beeindruckt hat, ist, dass ich zum Betriebsklima beigetragen habe, nur weil ich den Tesla da abgegeben habe. Weil die ja glaubten, gut, ich habe jetzt die nur eine Dashcam drin, ich habe ja jetzt keinen Überwachungsmodus und so, das wussten die aber alles nicht. Die haben gedacht, das Auto zeichnet alles auf, was in der Werkstatt passiert. So, anscheinend fluchen die ziemlich häufig und deshalb kam gleich die Anweisung, doch bitte, ich sag mal, im gemäßigten Ton zu reden, wenn das Auto hier in der Halle steht. So. Also das fand ich auch total nett, so als Anekdote. Was nicht so schön war, dass sie Teile, die einen tragenden Charakter hatten, nicht festgezogen haben und das beim nächsten TÜV aufgefallen ist und der Wagen durch den TÜV gefallen ist aufgrund dieses Mangels. Ja, sie haben es dann nachgebessert, alles gut und schön, kann mal passieren. Ja. Gut, Leute, die über Rennsport reden und sagen, ja, mit den Reifen kannst du aber nicht mehr auf die Strecke, ziehen dann die entscheidenden Teile nicht nach. Weiß ich nicht, wo die Verhältnismäßigkeit da liegt, aber dann hätte ich wahrscheinlich lieber abgefahrene Reifen gehabt. Aber das zog sich über jetzt mittlerweile 29 Standtage. Hätte ich nicht gedacht. Also Lieferzeiten von Reparaturteilen. Ich habe mir natürlich alles eingepackt, was die ausgebaut haben, weil wenn ich dann jedes Mal, also wenn ich eine Stoßstange demnächst brauche, dann greife ich in den Keller und sage, ja, spachtel die mal ein bisschen an, habe ich liegen, kann ich sofort nehmen, alles gut. Rücklicht habe ich auch, alles schön. Das sind halt so Dinge, die jetzt die Leute, die jetzt erstmal nicht mit Tesla oder Hochwald zu tun haben, erstmal natürlich lernen müssen und für sich auch entscheiden. Und das Witzige ist, er sagte, naja, ich schreibe jetzt trotzdem meinen Porsche-Stundensatz da drauf. Kriegt ja keiner mit, wie günstig das bei Tesla war. Ich rechne das mal so mit der Versicherung ab. Und da habe ich so innerlich gedacht, okay, das sind so Punkte, die mir von der Werkstattseite überhaupt gar nicht so klar waren. Also so selbstbewusst sie auch damit umgehen und eben auch sagen, wie einfach es tatsächlich ist, so ein Modell zu reparieren, hat mich tatsächlich beeindruckt.
Interessant.
Wird ein Tesla auch fertig noch, oder?
Der ist fertig, aber jetzt muss noch die Versicherung zahlen.
Okay. Ich werde übrigens auch demnächst in der Werkstatt aufschlagen. Am 27. in Weil im Dorf habe ich einen Termin bei Tesla, weil bei mir die Kühlflüssigkeit angeblich oder weil sie Fehlermeldung gekommen ist, hier Kühlflüssigkeit zu niedrig. Was dazu führt, glaube ich, dass wenn ich am Supercharger stehe, ich da Ladestärke von 20 Kilowatt sehe. Ich weiß nur noch nicht, weil die Batterie war sehr kalt, lag es an der kalten Batterie oder liegt es tatsächlich an der mangelnden Kühlung der Batterie durch die Kühlflüssigkeit?
Eine Zwischenfrage. Bist du sicher, dass es die Kühlflüssigkeit ist oder die Waschflüssigkeit?
Das ist die Kühlflüssigkeit, weil dann kommt nämlich bei Tesla die Aufforderung, melde dich bei Tesla in der Werkstatt, mach das. So, das habe ich jetzt auch schon.
Das wäre bei der Waschflüssigkeit
nicht so. Nee, das wäre nicht so, genau. Und also ich warte jetzt auf den Termin am 27. Und jetzt gibt's da zwei Möglichkeiten. Entweder es muss einfach nachgefüllt werden, dann kostet es 135 Euro. Oder die Ventile sind kaputt, dann kostet es knapp über 600 Euro. Also deutlich, deutlich teurer. Ich bin mal gespannt, was es bei mir wird. Ich werde darüber berichten, aber ich will jetzt nicht an Weihnachten 600 Euro zahlen müssen, ehrlich. Muss jetzt echt nicht sein. Naja.
Hast du denn auch das aktuelle Update bekommen, wo dann ein Serviceplan hinterlegt ist?
Ja, das habe ich bekommen, aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen mit diesem Serviceplan. Und was ich übrigens sehr schade finde, im Model Y habe ich das Update bekommen und im Model S habe ich das Update bekommen und im Model Y habe ich ja auf der Karte, kannst du ja die Niederschläge dir jetzt anzeigen lassen, was ich eine sensationelle Sache finde, ehrlich gesagt. Also mir gefällt es total gut. Im Model S, trotz des neueren Computers, nö, kriege ich es nicht. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht von Tesla, dass sie das nicht hinbekommen wollen offensichtlich, weil ich denke mal, können würden sie das schon. Naja, vielleicht jetzt irgendwann nachgereicht, aber das haben sie bisher noch nie gemacht, dass sie eine Funktion nachgereicht haben, wenn sie es woanders schon eingeführt haben. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten das Update, ja, wenn man, also wie gesagt, also das fand ich toll mit diesen Niederschlagsanzeigen. Meine Frau sagt dann zwar, wozu brauchst du das? Ja, aber ich finde es genial. Gerade wenn ich auf Reisen bin, ich bin gerade viel unterwegs nach Freiburg und zurück, ist das genial. Und übrigens, Supercharger Sulzföhring ist ja mein Heimat-Supercharger. Also meine Schulen liegen direkt drumherum. Also wenn ich von der einen Schule zur anderen fahre, fahre ich am Supercharger vorbei. Deswegen ist das der Supercharger, wo ich immer lade. Der wird gerade umgebaut auf V4. Und die sind da relativ schnell unterwegs. Also ich glaube, die sind in ein paar Tagen schon fertig, zumindest mit der Hälfte. Die andere Hälfte hatten sie auch abgeschaltet, obwohl sie da nicht dran gearbeitet haben direkt. Aber sie haben es wieder eingeschaltet jetzt, Gott sei Dank. Ich kann wieder dort laden. Das war ziemlich nervig, plötzlich keinen Supercharger in der Nähe zu haben und plötzlich sich bei Kaufland um die Ladesäulen prügeln zu müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war zuerst dran. Nein, nicht, aber ich brauche es nötiger. Nein, ich brauche... Nee, ganz so schlimm war es nicht, aber es ist nervig. Es ist wirklich nervig, weil die natürlich auch gerne mal ihr Auto da stehen lassen. So Leute, die in der Nähe vom Kaufland arbeiten, so um 9 Uhr das Auto anstecken und abends um 18 Uhr wieder ausstecken und den ganzen Tag das blockieren. So Leute gibt es leider auch in der Elektromobilität, so was Rücksichtsloses. Aber da gibt es dann halt keine Blockiergebühren bei Kaufland. Und finde ich ziemlich anstrengend. Muss ich jetzt aber zumindest fürs Model S nicht mehr machen, weil der Supercharger funktioniert wieder. Und ich bin mal gespannt. Die müssen noch die andere Seite dann bauen, wie schnell das dann geht. So, also. Wir schauen noch ganz kurz. Heute ist ja Heiligabend, wenn wir das ausstrahlen bzw. online setzen. Wie ihr Weihnachten eigentlich feiert, Wolfgang. Wie feierst du? Alleine mit deiner Frau oder wie machst du das heute?
Also ich bin ein bisschen perplex. Hattest du mich nicht eingeladen?
Ach so, nein, nicht, dass ich mich dran erinnere, aber ich vergesse in letzter Zeit vieles. Aber nein,
siehst du?
Nein, daran nein,
was. Und
nein,
ich, Wolfgang, ich bin ja schon auf halbem Weg dann zu dir.
Nein, bist du nicht.
Doch nicht.
Es sei denn, du möchtest vor einer geschlossenen Türe stehen, durch die Glastür werde ich dann zu dir winken. Das mache ich dann gerne, aber mehr nicht.
Okay, also Plan B. Du kannst zu mir kommen, wenn du mir ein Katzenbuch mitbringst.
Gerne, dann komm, siehst du, einer nimmt mich hier auf.
Einer nimmt dich auf. Ja, aber ernsthaft, du feierst wahrscheinlich zu Hause mit deiner Frau, nehme ich an.
Ja, wir feiern mit Familie, im familiären Rahmen, freue ich mich mal drauf, dann wird es gemütlich und sehr schön. Ist immer so ein Stück Gemütlichkeit, Ruhe und ich denke, das ist auch ein schöner Ausgang schon Richtung noch im Jahr.
Gibt es ein besonderes Essen bei dir an Heiligabend? So traditionelles,
was ja, ist wir haben Familie Paul immer gibt? Essen. Ja, da gibt es immer was. Mein Sohn, der äußert dann auch einen Wunsch. Und ja, ist nicht das typische Würstchenessen. Das ist eher so Rotkohl und Fleisch und was Schönes Gebratenes.
Okay. Er will nicht genau verraten, was es gibt. Merkst du es, Julian?
Nein. Weil du mich nicht einlädst.
Ach, der Herr ist beleidigt. So. Ich verstehe, er ist beleidigt. Julia, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich werde als allererstes mal ausschlafen. Weil das Jahr wirklich ja auch ziemlich
anstrengend
schnelllebig war und anstrengend war, genau. Und auch noch ist, also ist ja noch nicht vorbei. Nee, tatsächlich ganz, ganz ruhig. Ich könnte jetzt das Katzenthema nochmal aufnehmen und sagen, mit meinen Miezen, die ja auch durchs Bild gerade schon gelaufen ist, die fordern natürlich ihre Aufmerksamkeit. Ansonsten bin ich auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie Weihnachten feiert. Also ich bin weder gläubig, noch muss ich irgendwie diesen ganzen Konsumwahnsinn mitmachen. Da bin ich doch wirklich arg reduziert. Also ich werde mich mit ganz netten Freunden treffen, tatsächlich Familie. Wir haben alle gesagt, nee, wir wollen nicht, wir müssen nicht. wir treffen uns sowieso oft genug im Jahr und schenken uns dann bei Bedarf irgendwas. Also das ist nicht dieses, ich muss jetzt am 24.12. So, das heißt, es wird total ruhig. Es wird auch Silvester total ruhig, weil wenn du mit Tieren einfach unterwegs bist, dann bist du bei den Tieren und nicht irgendwie draußen und böllerst oder so. Also insofern, da gönne ich mir es jetzt tatsächlich in den Winterschlaf zu gehen und einfach mal eine ruhige Kugel zu schieben.
Aber einen Glühwein gibt es schon an Heiligabend.
Ja, ich trinke so wenig Alkohol tatsächlich. Ja. Ich würde es dann eher mit Kinderpunsch versuchen.
Okay. Ja, Wolfgang hat mich schon gefragt, wie es bei mir aus. Bei mir sind tatsächlich meine Eltern zu Besuch, die lasse ich rein. Vorher fahre ich immer nach Frankreich, um da einzukaufen, weil es ist tatsächlich so, dass bestimmte Sachen einfach in Frankreich besser sind. Also zum Beispiel Meeresfrüchte sind günstiger und deutlich besser und deutlich günstiger. Da gibt's meistens, hole ich dann Shrimps, die an Heiligabend verspeist werden, schnabuliert werden. Außerdem kaufe ich dort eine sogenannte Bûche de Noël. Das ist so ein Holzscheit, ein Weihnachtsholzscheit. Natürlich nicht aus Holz, sondern aus Kuchen. Und der wird dann auch schnabuliert und dann sitzt man eben mit der Familie da. Es gibt die Bescherung. Julia, ich bin auch nicht gläubig, aber irgendwie, man ist halt damit aufgewachsen und man macht das einfach weiter. Und das ist ja einfach für uns ein Ritual, ein schönes Familienfest. Und ja, es gab eine Zeit lang, da haben wir dann immer den zweiten Weihnachtsfeiertag noch mit einer befreundeten Familie gefeiert. Das findet leider nicht mehr statt aus Gesundheitsgründen und so weiter. Das war auch immer sehr, sehr schön, weil die auch toll kochen konnten und das war immer so, dann ein Jahr waren wir bei denen, ein Jahr waren wir bei den Kindern von den beiden und ein Jahr waren sie dann bei uns und das war wirklich dann der Moment, wo ich dann wirklich über mich herausgewachsen bin, was das Kochen betrifft. Also ich habe dann Eis selbst gemacht und dies selbst gemacht und jenes, also weil ich einfach was bieten wollte, weil die wirklich toll immer gekocht haben. Das findet leider nicht mehr statt. Aber ja, Heiligabend mit der Familie und leckerem Essen, das ist so die Art und Weise, wie wir das feiern. Und der erste und zweite Weihnachtstag sind dann einfach ruhig ausschlafen. Der Sohnemann freut sich über seine Geschenke. Und ja, dann geht das Leben weiter. Am 27., wie gesagt, habe ich einen Werkstatttermin mit Tesla. Und dann geht das Leben einfach leider immer wieder stressig weiter. Wir machen eine Pause, 2 Wochen lang, und melden uns dann wieder mit einer neuen Folge. Wir freuen uns auf das neue Jahr. Und wieso ist jetzt die Musik jetzt wieder weggegangen? Starten wir sie halt nochmal neu, kein Problem. Wir freuen uns aufs neue Jahr. Wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euch beiden übrigens auch, Wolfgang und Julia. Wieso stoppt eigentlich meine Musik immer? Machen wir sie hier. Ich glaube, ich habe die falsche Musik, deswegen hat die gestoppt. So, jedenfalls schönes neues Jahr, guten Rutsch und wir hören uns dann Anfang Januar irgendwann wieder und freuen uns auf ein neues Jahr Emovotion. Und ja, dieses Jahr war für Emovotion recht erfolgreich. Wir haben die Hörerzahlen deutlich gesteigert. Das freut uns. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön auch fürs Weiterempfehlen. Und hört uns gerne auch auf YouTube. Und dort kann man abonnieren, kommentieren, Klingel drücken. So, tschüss. Klingeling.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Ciao.